Ja, ihr lieben Geschwister, ich hoffe, ihr seid halbwegs gestärkt und auch wieder so weit wach, dass ihr noch etwas aufnehmen könnt an Vortrag, an Lehre, an Wort Gottes. Wir werden vielleicht noch so eine halbe Stunde weitermachen und dann geht es in die Fragenbeantwortung. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen, es sind sicher manche Fragen vorhanden. Wie gesagt, wir konnten auch gar nicht alles so in der Breite und Ausführlichkeit erklären. Am Anfang vielleicht noch ein kurzer Rückblick. Wir haben heute Morgen, weil es sind welche da, die jetzt heute Morgen nicht dabei sein konnten, wir haben heute Morgen gesprochen über 2. Korinther 6, über diese von Gott gewollte Absonderung der wahren Gemeinde von der Welt, von den Heiden, von den Namenschristen. Wir wollen vielleicht nochmal den Begriff Welt erläutern. Das ist auch vielleicht nicht jedem so geläufig. Die Bibel nennt die Welt ja manchmal, oder Kosmos, wie es auch im Griechischen heißt, da nennt sie manchmal einfach die geschaffene Schöpfung, das Universum. Aber ganz oft und auch in unserem Vortrag ist die Welt, da ist gemeint, dieses widergöttliche Lebenssystem, Gesellschaftssystem, Denkweise der Menschen, die ohne Gott leben. Die Welt, das ist die Summe der Ungläubigen, der Menschen, die letztlich für sich selbst leben statt für Gott, die dem Gott dieser Welt, dem Teufel folgen, die in Sünde leben. Und von der Welt geschieden ist die begnadigte Gemeinde der wahren Wiedergeborenen. Und wir haben heute Morgen gehört, es gibt so eine verwirrende Entwicklung, dass es nämlich eine Namenschristenheit gibt von Menschen, die eigentlich Weltmenschen sind, die nicht wiedergeboren sind, die Sünder und Rebellen geblieben sind, die aber ein Lippenbekenntnis zu Christus haben. Christliche Kirchen, die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, die evangelische Kirche, all das, was so in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen schön zusammengefasst ist, wo letztlich Menschen ein Lippenbekenntnis zum Evangelium, zu Jesus Christus haben, aber sie leben total ohne den lebendigen Gott, ohne lebendigen Glauben. Sie haben die Wiedergeburt nicht erlebt und von daher sind sie auch keine wahren Christen. Man kann mit ihnen auch keine Einheit haben, sondern ihnen gegenüber gilt genauso dieses Gebot der Trennung, der Absonderung. Die Namenschristenheit ist nicht Licht, sondern Finsternis. Sie verehrt nicht Christus, obwohl sie das behauptet, sondern letztlich Belial. Und das wird eben auch immer deutlicher. Ja? Wenn wir sehen, wie der Kurs der namenschristlichen ökumenischen Kirchen ist, ob das jetzt die katholische ist oder die evangelische, wir sehen interreligiösen Dialog, wir sehen gemeinsame Gebete mit Muslimen und Hindus und so weiter, wo letztlich Christus und Belial offen vermischt wird miteinander. Wir sehen eben auch diese große Tendenz zur Vermischung, wir haben davon gesprochen heute Morgen, dieses Bild der Hure Babylon, der großen Welteinheitskirche, auf die die Entwicklungen immer mehr zulaufen. Das ist natürlich noch zukünftig die volle Erfüllung dessen, aber wir sehen den Grundsatz schon jetzt, dass nämlich im Grund ein Bündnis wieder stattfinden wird zwischen der Weltmacht, dann der antichristlichen Weltmacht und dieser Welteinheitskirche, so wie eben in den Anfängen schon dieses Bündnis bestanden hat zwischen dem römischen Kaiser Konstantin und dem römischen Reich damals und der katholischen Kirche im 14. Jahrhundert. Die konstantinische Wende nennt es die Kirchengeschichte, wo die Kirche nicht mehr verfolgt war, sondern Staatskirche und Machtkirche wurde, Prachtkirche. Wir haben gesehen, ja, Purpur, Gold, Edelsteine, das ist genau der Ornat des Papstes und der Bischöfe der römischen Kirche heute. Und die orthodoxe Kirche ist vielleicht noch prächtiger und noch mächtiger, wenn es geht. Also das ist genau diese Entwicklung. Und wir sind in der endzeitlichen Gemeinde herausgefordert, uns von dieser Entwicklung abzusondern, zu trennen. Wir haben zum Schluss gesagt, es läuft darauf raus, entweder Hure oder Braut. Entweder gehen die Menschen in Richtung dieser Namenschristenheit, dieser ökumenischen Einheit, oder sie halten sich zu der keuschen, geheiligten Braut des Christus, und das ist die wahre Gemeinde der Wiedergeborenen. Und da ist eben die Herausforderung, dass sie wirklich dem Herrn hingegeben lebt und sich nicht vermischt und befleckt mit der Welt. Das war so der Punkt, den wir vielleicht so angesprochen hatten im ersten Teil dieses Vortrags. Nun muss ich noch auf eine weitere einen weiteren Gesichtspunkt kommen. Das ist nämlich die Absonderung, die auch manchmal notwendig ist unter wahren Gläubigen. Da geht es um die Frage des Sauerteiges und der Trennung von moralischer Sünde und Irrlehre, auch wenn vielleicht da wahre Gläubige betroffen sind. Und das dritte, der letzte Punkt ist dann einfach die heutige Situation der Gemeinde und die Bedeutung des treuen Überrestes der Gemeinde. Das sind so die Themen, die wir heute Nachmittag noch vor uns haben. Ja, die wahren Gläubigen, sie bilden ja eine Einheit. Und das ist natürlich auch das notwendige Gegenstück zu der Lehre der Absonderung. Die wahre Gemeinde muss sich trennen von der Welt, von Sünde, von Ungläubigen. Ja, Licht und Finsternis können nicht vermischt werden. Das ist der eine Grundsatz. Der andere Grundsatz, den finden wir in Epheser 4, Vers 1 bis 6. Und da geht es um die Einheit aller wahren Gläubigen. Und genauso wie die Absonderung von Gott gewirkt wurde und wir sie eigentlich nur anerkennen müssen, so ist auch die Einheit von Gott gewirkt und wir müssen sie nur anerkennen und praktizieren. Epheser 1, wollen wir mal miteinander lesen. Epheser 4, Entschuldigung, Vers 1 bis 3. Epheser 4. Da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also Gott hat jedes wiedergeborene Kind Gottes in den Leib des Christus gebracht. Und deswegen sind wir alle miteinander verbunden durch den einen Geist, wer denn den Geist Gottes empfangen hat. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, gehören nicht zu dieser Einheit, auch wenn sie vielleicht Mitglieder einer bibeltreuen Gemeinde sein mögen. Tatsache ist, der Geist Gottes fügt zu dieser Einheit des Leibes zusammen und diese Einheit ist letztlich ewig. Das heißt, wir können sie auch gar nicht verändern, wir können sie auch nicht zerstören. Sie ist von Gott gemacht und sie wird in der Herrlichkeit einmal wunderbar offenbar werden, wenn die Brautgemeinde als verherrlichte Braut des Christus auftritt. Dann wird alles so sein, wie es nach Gottes Gedanken ist. Ich denke, wir werden trotzdem noch die Individuen sein, aber wir werden nicht mehr unser Fleisch an uns haben, das den Ausdruck des Christus in uns hindert und verfälscht. Wir werden sozusagen in Millionen Facetten die Herrlichkeit, Gnade und Liebe des Herrn Jesus widerspiegeln. Und wir werden ein Zeugnis sein, ein wunderbares Zeugnis für Christus, das, was wir heute leider durch unser Fleisch nur ganz unvollkommen hinbekommen, das wird Gott dann in Herrlichkeit geben. Und diese Einheit, die ist, wie gesagt, schon jetzt unsichtbar gegeben durch den einen Geist, durch den einen Leib. Und wir sind aufgefordert, diese Einheit wo immer möglich und wie immer möglich zu bewahren. Wir haben sie nicht gemacht, wir können sie nicht zerstören, aber wir können ihr zuwiderhandeln, indem wir zum Beispiel zerreißen, was Gott zusammengefügt hat. Und das ist zum Beispiel unbiblische Absonderung. Ja, gibt's auch. Dass wir nach falschen, unbiblischen Maßstäben sagen, mit diesem Gläubigen kann ich keine Gemeinschaft haben, ich will das so und so haben und da eben besondere Maßstäbe aufstellen, die nicht von der Schrift gegeben sind. So etwas sollten wir nicht tun, das verurteilt die Schrift. Ja? Die Schrift fordert uns auf, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das heißt, alle wahren Wiedergeborenen gehören zusammen. Und wir leben heute aber in einer Zeit, und das muss man auch ganz nüchtern sehen, in der diese Einheit des Geistes sich auf gar keinen Fall mehr ausdrückt in einer organisatorischen, äußerlichen Einheit der wahren Gläubigen. Das wissen wir alle, ja? Ich denke, wir alle kennen zum Beispiel Gläubige, die auch in der Landeskirche sind. Und wenn wir vorher gesagt haben, die Landeskirche als Organ ist im Grund Teil der Hore Babylon und der babylonischen falschen Ökumene, dann müssen wir trotzdem auch sagen, es gibt dort ganz sicher einige Kinder Gottes, echte Kinder Gottes, die das einfach noch nicht erkannt haben und die nicht die geistliche Kraft gefunden haben, aus der Landeskirche hinauszugehen, aber sie sind trotzdem Teil des Leibes. Und genauso werden wir auch in vielen falschen Gruppierungen, Pfingstbewegung, Charismatik zum Beispiel, wahre Kinder Gottes finden, die Teil des Leibes sind, die also zueinander gehören, die aber nicht so leben und die eben in ganz verschiedenen getrennten Gruppierungen sind. Das ist Teil auch des endzeitlichen Verfalls und des Niedergangs der Gemeinde. Am Anfang war die apostolische Gemeinde wirklich auch eine äußere Einheit. Und mit dem zweiten Jahrhundert, mit dieser Entartung der Namenschristenheit, ist sie in immer mehr verschiedene Gruppen zerfallen. Und das war gesetzmäßig, das ging auch gar nicht anders, so wie Israel zerstreut wurde, als sie praktisch abgefallen waren vom Herrn, so ist sozusagen auch die Christenheit zerstreut worden in sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, wenn man den Vergleich so nehmen will. Das können wir auch nicht mehr rückgängig machen. Das ist ein großer Fehler mancher wohlgesinnter Christen, dass sie sagen, ja, wir müssen doch wenigstens die wahren Wiedergeborenen irgendwie organisatorisch vereinen. Und ich denke nicht, dass das möglich ist und dass das überhaupt von Gott so vorgesehen ist. Was wir aber tun sollten, ist, dass wir alles tun, damit die wahren Gläubigen untereinander ihre Liebe zu dem Herrn Jesus, zu dem Wort Gottes, möglichst weitgehend Ausdruck verleihen. Ein konkreter Ausdruck ist zum Beispiel, dass wir eben auch am Tisch des Herrn, im Brotbrechen, Geschwister aus anderen Gemeinden und Kreisen willkommen heißen, obwohl wir vielleicht in manchen Dingen mit ihnen unterschiedlicher Auffassung sind. Ja, das ist eine ganz konkrete Bemühung, diese Einheit des Geistes und des Leibes so weit wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Und das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, manche Geschwister kommen auch aus einer Strömung der Brüderversammlungen, die eine unbiblische, überzogene Absonderung nach falschen Maßstäben gelehrt hat. Und da haben wir versucht, davon zu lernen und das nicht mehr so zu machen. Ist natürlich die Gefahr, dass man dann auch vom anderen Seite vom Pferd fällt und Absonderung überhaupt ziemlich weitgehend verwirft und vernachlässigt. Das darf man eben nicht. Biblische Absonderung ist gefordert, unbiblische ist verboten. Die müssen wir vermeiden. Ja, und deswegen müssen wir die Bibel da wirklich studieren. Was sagt uns die Schrift? Und ein Gesichtspunkt, wo tatsächlich auch Absonderung unter wahren Gläubigen unter Umständen notwendig ist, das ist die biblische Lehre vom Sauerteig. Das möchte ich uns auch noch vorstellen, denn es ist ganz wichtig, dass die Bibel lehrt, dass böse Lehre, Irrlehre, Verführungslehre und auch moralisch böse Sünde, die nicht bereinigt wurde, geistlich gesehen eine Verderbnis darstellt, ein Sauerteig, den wir nicht in einer biblischen Gemeinde dulden dürfen. Lasst uns mal miteinander aufschlagen, 1. Korinther 5. Da geht es ja um diesen traurigen Fall, dass ein Glied der Gemeinde in Korinth in offene Unzucht gefallen ist, eine Beziehung zu seiner Schwiegermutter eingegangen ist. Und die Gemeinde hat keine Gemeindezucht geübt. Sie hat nicht eingegriffen und denjenigen nicht ausgeschlossen. Und der Apostel Paulus tadelt sie ganz scharf und deutlich. Ich lese mal ab Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ist euch wahrscheinlich allen aufgefallen, der Apostel Paulus spielt hier ganz klar an auf Passa, auf die Ordnung des Passa, die wir eben auch in 2. Mose ab 12. Kapitel finden, wo es darum geht, dass das Volk, das erlöste Volk Israel, seine Errettung, seine Erlösung begehen sollte in diesem Gedächtnismahl, diesem Passamahl. Und das erste Mal war ja da wirklich auch das Blut des Lammes nötig, das geschmiert wurde auf die Türpfosten, ein Bild auf das Erlösungsblut. Und in diesem Passamahl, als dieses Lamm gegessen wurde, ein Anteil, jeder hat Anteil an diesem für uns geschlachteten Lamm, ein Friedensopfer war das vergleichbar. Und es bedeutete, jeder, der davon aß, hatte Anteil an dieser Errettung. Und wenn das gegessen wurde, dann durfte keinerlei Sauerteig irgendwo in den Zelten der Israeliten zu finden sein. Ja? Das musste vorher hinaus gereinigt sein. Und genau darauf spielt jetzt diese Schriftstelle an. Fegt den alten Sauerteig aus. Das haben die Israeliten jedes Jahr vor dem Passa mit ihren eigenen Häusern gemacht. Und deswegen war das ein sehr sprechendes Bild für sie. Ja? Ihr seid ein neuer Teig, ein ungesäuerter Teig, wo keine Verderbnis hineingekommen ist. Und so soll es auch bleiben, denn unser Passalam ist für uns geschlachtet worden, Christus. Das heißt, weil wir eine Gemeinde von Erlösten sind, wir haben heute Morgen miteinander das Brot gebrochen, wir haben gedacht an die Leiden des Herrn, was es ihn gekostet hat, uns aus der Sünde, aus dem Schlamm der Sünde zu erretten. Genau deshalb sollten wir, soweit es an uns ist, nichts mit Bösem, mit Sünde zu tun haben. Wir können nicht in Sünde leben, frech in Sünde leben und das Mahl des Herrn feiern. Das bringt Gericht. Ganz klar. Das ist nicht nach den Gedanken Gottes. Ja? Wenn wir das Mahl des Herrn feiern und uns daran erinnern, dass wir erlöst sind aus Gnade durch das Opfer des Herrn Jesus, dann muss unsere Sünde bekannt, gerichtet, weggetan sein. Wenn in der Gemeinde Sünde geduldet wird, dann ist es ein Sauerteig, der bewirkt, dass eben da Züchtigung über die Gemeinde kommen würde. Ja, dieses Fest der Erlösung dürfen wir nicht mit altem Sauerteig feiern. Und das ist eben die Konsequenz, Vers 11 bis 13 dann, Gemeindezucht. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Es gibt ja manche Leute, die reflexartig sagen, moderne Evangelikale, wir dürfen gar nicht richten. Ja? Aber hier sagt das Wort Gottes, ihr müsst die richten, die innerhalb der Gemeinschaft der wahren Gemeinde sind. Wenn da Sünde ist, dann müsst ihr eingreifen. Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Das heißt also, jemand, der an seiner Sünde festhält, trotz Korrektur, der muss aus der Gemeinde hinausgetan werden. Und es gibt keine bibeltreue Gemeinde, die sich bibeltreu nennen kann, wenn sie nicht biblische Gemeindezucht übt und das Böse aus ihrer Mitte hinaustut. Das ist zum Beispiel einer der großen Punkte, wo zum Beispiel viele moderne Gemeinden auch im evangelikalen Bereich nicht mehr bibeltreu sind und auch nicht mehr von wahren Christen aufgesucht werden können. Wir hatten zum Beispiel einen Fall in der Methodistenkirche, wo wir waren, wo also ein geachtetes Leiter der Sonntagsschule, der Kinderarbeit mit seiner Sekretärin fremdgegangen ist. Und das Ehepaar hat sich dann getrennt und beide haben ständig am Abendmahl miteinander teilgenommen. Sie war noch im Vorstand von der Gemeinde mit drin, als Gemeindeleiterin mit und er hat weiterhin Kinderstunde gemacht. Und es wurde alles überhaupt nicht angesprochen. Ja, das war halt so. Das hat man halt so gelassen. Ja, und damit wird im Grund mit der Erlösung des Herrn und mit dem Mahl des Herrn Schindluder getrieben. Ja, und das wird Gott nicht zulassen. Also das sind so Dinge, wo eben ganz deutlich ist, moralisch Böses, moralische Sünde ist ein Sauerteig, der schließt von der Gemeinschaft auch unter den Wiedergeborenen aus. Es kann sein, der war wiedergeboren. Sehr wahrscheinlich war dieser Sündigende ein Kind Gottes, aber er war so in Sünde gefallen, dass die Gemeinde sich von ihm trennen musste. Und erst wenn er wieder Buße tat, konnte diese Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Ja? Und dasselbe Sauerteigprinzip wird eben auch auf Irrlehre und Verführungslehre angewandt, und zwar finden wir das in Galater 5. Die Galater waren ja Gläubige, überwiegend aus den Heiden, und sie hatten eine schlimme Verführung erlebt durch falsche Lehrer, die ihnen gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst in den Bund Israels eintreten, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Also das Opfer Christi alleine genügt nicht, ihr müsst auch noch beschnitten werden. Und diese Irrlehrer, gegen die richtet der Apostel Paulus seinen ganzen Galaterbrief, und im 5. Kapitel spricht er zu den Galatern und sagt, Vers 7, folgende: Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also da ist auch deutlich, auch Irrlehre, falsche, verführerische Lehre ist als ein Sauerteig zu betrachten. Das verunreinigt die Gemeinde, wenn böse Lehre in einer Gemeinde geduldet wird. Und die Gemeinde muss diese Lehre und ihre Anhänger hinaustun. Oder aber die, die bibeltreu sind, müssen aus der Gemeinde hinausgehen. Wenn nämlich der Sauerteig nicht mehr hinausgetan werden kann, dann müssen sich die Gläubigen absondern, die eben nicht mit diesem Sauerteig in Verbindung stehen wollen. Ja? Entweder so oder so. Auf jeden Fall muss da eine Trennung stattfinden. Und das ist etwas, was heute zum Beispiel gerade im Bereich der Allianz, der Evangelikalen, dieser etwas moderneren, lockereren Christen, sage ich mal, wo sicher einige Wiedergeborene dabei sind, aber auch viele Nicht-Wiedergeborene, in diesem Bereich wird genau dieser Punkt konsequent missachtet. Ja? Also die Evangelische Allianz hat immer schon den Sauerteig der Bibelkritik in sich gehabt. Ja? Ich weiß selber von einem Bruder aus der Allianz und aus den Gnadauer Kreisen, dass schon in 50er, 60er Jahren ein großer Teil auch des württembergischen und anderen Pietismus durchsäuert war mit Bibelkritik. Das heißt, die waren alle Bartanhänger und haben nur noch gesagt, die Bibel enthält das Wort Gottes, aber nicht mehr die Bibel ist das Wort Gottes. Und das hat man alles geduldet, alles zusammengehalten, alles war Friede, Liebe, Freundlichkeit. Und was war die Folge? Der Sauerteig hat sich immer mehr ausgebreitet. Ja? Und heute ist es so, dass in der Allianz, ich denke, noch ganz, ganz wenige Leute wirklich an der Irrtumslosigkeit der Schrift festhalten. Ja? Hat übrigens auch der Allianz-Vorsitzende mal in so einer Fernsehsendung gesagt, ach, bei uns glaubt doch kaum noch jemand, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen worden ist. Ich glaube auch, dass es Millionen Jahre waren. Ja? So wollte sich dann so darstellen, wir sind ja gar nicht so eng und so bibeltreu, wie alle Leute uns immer vorwerfen. Ja? Also das ist dieser Punkt, wenn ich diese Absonderung von der Ökumene, von der Welt und vom Sauerteig der Irrlehre missachte, und das ist eben der Punkt, den müssen auch wir gut beachten. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wir waren ja ehemalige Charismatiker. Wir waren 4 Jahre mit voller Überzeugung in so einer charismatischen Gruppe drin und haben gedacht, das ist die große Erweckungsbewegung, das ist wahres bibeltreues Christentum. Ja? Und wir mussten da erst ziemlich schmerzhafte Erfahrungen machen, bis wir gemerkt haben, wir sind verführt worden. Und wir haben dann gemerkt, diese Brüder, die Berliner Erklärung verfasst haben, die hatten völlig recht. Die haben nämlich gesagt, diese Pfingstbewegung, wir warnen von ihr, wir können keine Gemeinschaft haben, ist ein Geist von unten, der diese Bewegung geprägt und hat und leitet. Und das konnten wir nur bestätigen. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir in die evangelikalen Allianzkreise, die modernen heutigen Gemeinden reinschauen, überall wird gesagt, ein wenig Sauerteig belebt das Geschäft. Ein wenig Sauerteig bewirkt, dass die Jugend mitmacht, die haben so diese schönen Lobpreislieder und ein bisschen Heilungen, ein bisschen Zungenreden ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, es wird nicht übertrieben. Ja? Was war die Folge? Erstens mal war die Abgrenzung schon lange nicht mehr klar und dann gab es immer mehr charismatische Einflüsse in der Allianz. Irgendwann hat man offiziell gesagt, wir laden unsere Pfingst- und charismatischen Geschwister in die Allianz ein und tun Buße über der Abgrenzung der Berliner Erklärung. Ja, das war 1996, Kassel. Daraufhin wurden die ganzen Allianzkreise von Charismatikern geradezu überschwemmt. Und dann kann man nachschauen. Ja? Heute haben wir inzwischen den Peter Wenz hier bei uns um die Ecke, Stuttgart, 4000 Gottesdienstbesucher, größte Gemeinde Deutschlands, Erzcharismatiker, der ist im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz. Ja? Der Eckhard Vetter von dem Mülheimer Pfingstverband ist der stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Allianz. Ja? Und die Pfingstler haben einen immer größeren Einfluss. Und inzwischen, ich hatte mal einen Fall, wo zum Beispiel mir jemand gesagt hat, ja bei uns, da ist jetzt eine Frau mit Krebs erkrankt und dann haben die da Dämonen ausgetrieben und geistliche Kriegsführung mit ihr gemacht und die Hände aufgelegt. Und ich sagte, was bist denn du in der charismatischen Gemeinde? Nein, das ist eine Liebenzeller Gemeinschaft. Ja? Also erzcharismatische Praktiken, Zungenreden, Dämonengebieten sind inzwischen in den Liebenzeller Gemeinschaften oder anderen Gemeinschaften drin, weil man das Gesetz vom Sauerteig missachtet hat. Ja? Was bedeutet das Gesetz vom Sauerteig? Ich kann auch nicht ein bisschen Allversöhnung, ein bisschen Ökumene, ein bisschen Bibelkritik dulden, sondern ich muss mich konsequent dagegen aussprechen. Ganz heiß wird es mit den charismatischen Liedern, die Lobpreislieder, ja, die in fast allen Kreisen und Gemeinden immer mehr eindringen und die genau diesen charismatischen Geisteseinfluss mit hineinbringen. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch diese Schrift vom Herbert gelesen, der sich da auch mal deutlich geäußert hat in Bezug auf diese Glaubenslieder 2015, wo eben auch inzwischen 160 charismatische Lieder in dem Liederbuch der Freien Brüder drin sind. Und da ist ganz klar, das kann man einfach so nicht dulden. Das ist nicht gut, wenn man so etwas duldet, denn sonst kommt dieser Geisteseinfluss über dieses kleines bisschen Sauerteig immer weiter hinein. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja? Also das heißt auch hier wieder gegenüber falscher Lehre nicht Erkenntnis fragen. Ja? Falsche, verführerische, zerstörerische Lehre, da muss ich einen klaren Schnitt ziehen. Ich muss da die Gemeinde davon fernhalten und absondern. Sonst wird dieses Gesetz des Sauerteigs zwangsweise wirken. Ja? Erst ein bisschen, dann immer mehr. Ja, ein Bruder, der Peter Masters, hat es mal auf das charismatische Lied gut angewandt und hat gesagt, ja, erst singen Sie ein Lobpreislied in der Gemeinde, und das waren jetzt baptistische, kalvinistische Gemeinden in England, ja, und dann zwei und dann drei und dann vier und dann steht ein Schlagzeug da und zum Schluss gibt es praktisch nichts anderes mehr und die Gemeinde singt in Zungen und tanzt und die Leute fallen um. Und das ist genau die Entwicklung. Er hat es mitbekommen in England an zig Gemeinden, wir haben es in Deutschland mitbekommen, zig Gemeinden, ja, unter anderem unsere Gemeinde, biblische Missionsgemeinde, früher baptistisch, konservativ, anticharismatisch, die ist innerhalb von zwei, drei Jahren komplett umgedreht worden, ja. Rock- und Popmusik, 20 Minuten Predigt, Lobpreis, eine Stunde, ja. Komplett charismatisch und Emerging Church auch noch dazu. Und es ging ganz schnell, erschreckend schnell. Also das heißt, dieses Gesetz vom Sauerteig steht nicht nur einfach so abstrakt in der Bibel, sondern das kannst du, wenn du mit offenen Augen die heutige Szene anguckst, in hunderten von Fällen genau beobachten, wie das funktioniert. Und es ist leider, es gibt keine Ausnahmen. Entweder nehme ich das ernst, was die Bibel lehrt, oder ich muss die ernstesten Konsequenzen davon tragen, dass ich dieses Gesetz missachtet habe. Ja? Also das bedeutet, hier haben wir einen Auftrag, wirklich auch Böses abzuwehren. Zum Beispiel Titus 3, und es wird halt oft als intolerant, als lieblos bezeichnet. Aber das lehrt uns die Schrift ganz ernst und klar. Titus 3, Vers 10 und 11 zum Beispiel, ja. Da lesen wir, einen sektiererischen Menschen oder einen heretischen Menschen, einen Menschen, der Irrlehren verbreitet, weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Ist es nicht lieblos? Ist es nicht hartherzig? Sollte man nicht so einen lieben Charismatiker lieber bei uns willkommen heißen und hätscheln und sagen, einmal im Monat darfst du gern bei uns predigen? Ja, warum? Warum heißt es da, weise ihn ab? Ja, genau aus dem Grund, weil böse Lehre, Häresie, Irrlehre, weil das ein Sauerteig ist, der die Leute ansteckt. Ja? Und du kannst drauf gehen, wenn Charismatiker ein paar, zwei, drei in der Gemeinde sind, 4, 5 Jahre später sind es 20 oder 30 und vielleicht sind die schon gar nicht mehr in der Gemeinde, sondern schon längst beim Peter Wenz oder sonst wo. ICF, Calvary Chapel. Ja? Und es gibt ganz viele Brüdergemeinden, die haben einen großen Teil ihrer Jugend genau auf dem Weg verloren. Dass sie selber sich dem geöffnet haben und dann sind die Leute angesteckt worden, dann wollten sie mehr davon, dann haben sie gesagt, das kriegen wir hier nicht, dann gehen wir doch dorthin, wo die volle Dröhnung ist. Ja? Und das sind so Dinge, die Bibel sagt es nicht umsonst. Es ist die Liebe Gottes zu den Schafen, dass es heißt, einen sektiererischen Menschen weise ab. Weil wenn man ihn nicht abweist, dann verbreitet er den Sauerteig und die Irrlehre und richtet großen Schaden an den Seelen an. Und deswegen, wenn man so sagt, Liebe und Toleranz zu den Wölfen ist Unbarmherzigkeit gegenüber den Schafen. Ja? Denk mal drüber nach. Man redet immer so, warum willst du diese Wölfe immer draußen halten? Wir wollen doch weit und tolerant sein. Wolf und Schaf sollen doch friedlich nebeneinander grasen können. Ja? Ja, wenn du das meinst, dann bist du zwar barmherzig zu den Wölfen, aber unbarmherzig zu den Schafen. Und wenn du barmherzig zu den Schafen sein willst, dann musst du zu den Wölfen unbarmherzig sein. Es gibt keinen anderen Weg, ihr Lieben. Ja? Und das, wenn wir da menschlich denken, dann denken wir grundfalsch. Ja, wir sollen nicht menschlich denken, sondern göttlich, geistlich. Und dann sehen die Sachen ganz anders aus. Ja, einfach noch einmal zwei Bibelworte aus dem 2. Timotheusbrief, die die endzeitliche Gemeindesituation prophetisch beleuchten. Da stehen wir heute. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ein Auftrag zur Absonderung. Ja? Gegenüber wem? Das ist genau diese Namenschristenheit, von der ich euch gesagt habe. Ja? Das sind genau die Leute, wo es heißt, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Ich bin auch gläubig. Ja? Das hörst du auf der Straße von Katholiken. Ich bin auch gläubig an Jesus Christus. Aber das Leben zeigt, lebt wie ein Heide. Und das ist genau das, diese Leute leben wie die Heiden, sind ichsüchtig, ungehorsam, unheilig, aber sie haben ein christliches Bekenntnis, eine äußere Form von Gottesfurcht. Und genau da sagt die Bibel, von solchen wende dich ab, sondere dich ab. Ja? Und dann 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 5, auch ganz wichtig für die heutige Zeit. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also das ist einfach ganz wichtig, dass wir sehen, es ist eine Zeit, in der die Wahrheit Gottes, die gesunde Lehre, Heiligung, mit Christus gekreuzigt und auferweckt, Selbstverleugnung, Leiden, das alles will man nicht mehr hören. Man will ein Christsein leben, das in der Selbstverwirklichung, in der Selbstbestätigung besteht. Und das finden wir so oft in der heutigen evangelikalen Szene, dass eben da man sagt, diese alten Lehren, das will ich nicht mehr. Ja? Das ist negativ, das ist einengend. Das habe ich hinter mir gelassen. Ich lebe jetzt ein befreites Christsein. Und jetzt geht es mir gut. Jetzt fühle ich mich gut dabei. Ja? Und das sind diese Entwicklungen, da müssen wir sehen, Gottes Wort hat sie vorhergesagt. Und was sagt Gottes Wort? Verkündige das Wort trotzdem. Verkündige es unverkürzt, den ganzen Ratschluss Gottes, Apostelgeschichte 20, auch das, was weh tut, auch das, was schneidet. Die modernen Verführer, Willow Creek, diese ganzen Gemeindewachstumsprediger, die sagen, das Geheimnis des Erfolges ist, predige immer nur positiv, predige immer nur, welche Vorteile es hat, Christ zu sein. Predige nichts über Sünde, sag nichts über Buße. Dann werden die Leute kommen und dann werden sie bleiben. Ja? Aber das ist teuflisch, das ist knallharte Verführung. Wenn wir diese Predigten uns reinziehen, dann wird zwar unsere Seele, unser Ego genährt und immer größer, aber der geistliche, der innere Mensch verkümmert und wird krank davon. Das Wort vom Kreuz muss unsere Speise sein, auch geistlicherweise in der Nachfolge. Nicht diese modernen Streicheleinheiten, ja, schau nur, wie toll du bist, ja, Christus ist ganz hingerissen von dir. Ja, solches Zeug erzählen die Leute den Menschen. Und die Menschen sind begierig nach so etwas. Und von daher gesehen ist es so wichtig, dass es noch Gemeinden gibt, die sich ganz einfach ans Wort halten und wo das Wort Gottes noch klar und konsequent gepredigt wird. Und ihr Lieben, das ist ganz klar. Manche Geschwister vielleicht auch hier, manche Christen, nicht nur Jüngere heute, die finden solche bibeltreuen, abgesonderten Gemeinden zu eng. Sie haben das Empfinden, dass da dem Menschen zu wenig Raum gegeben wird, dass man unzeitgemäß an biblischen Prinzipien festhält. Aber ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, als jemand, der selber in der Verführung war, eine Gemeinde, die noch heute treu an Gottes Wort festhält, da mögen manche Mängel drin sein, aber das ist ein kostbarer Schatz. Es ist kostbar für die Menschen, für die Gläubigen, wenn sie noch Ermahnung haben, Predigt, die überführt von Sünde, ja. Wisst ihr, das sind ja genau die Dinge, die wir nicht leiden wollen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ja, das will der fleischliche Christ nicht haben, dass er getadelt oder überführt wird. Aber genau das legt Gottes Wort im Angesicht Gottes den Predigern, den biblischen Predigern aufs Herz. Das andere müssen wir auch tun. Das tut der Prediger aber viel leichter von selber. Ja? Aber das sind die Dinge, wo auch ein Prediger geneigt ist, das lieber bleiben zu lassen, weil er nämlich nicht immer eine positive Rückmeldung davon bekommt. Ja? Aber das genau sollen wir tun. Warum? Weil wir in ernsten Zeiten leben. Wenn wir wirklich diesen Irrweg gehen wollen, zu den lockeren, freien Gemeinden gehen, wo einem das erzählt wird, was man gerne hören würde, was unser Ego und unsere Seele aufpäppelt, dann sind wir dafür verantwortlich, wenn wir hinterher in einen Irrweg geraten sind und womöglich großen Schaden nehmen an unserem Glaubensleben. Wisst ihr, die Bilanz wird vor dem Thron Christi gezogen, nicht hier unten in unserem Bauch, wo fühle ich mich wohl oder nicht, sondern was wird Christus einmal zu meinem Weg sagen, wenn ich vor ihm offenbar werde in der Herrlichkeit? Das muss unsere Frage sein. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, dass für uns Gläubige, bibeltreue, enge, konservative Gemeinden, in denen das Wort Gottes noch klar gepredigt wird, ein Segen und eine Wohltat sind. Es ist ein ganz großer Schutz. Ihr könnt mir das abnehmen oder nicht. Ich war in der Weite. Ich war in diesen Verführungen drin. Und ich bin so froh, dass ich eine Gemeinde gefunden habe, wo das Wort Gottes mit allen Schwächen und Abstrichen ernst genommen wird und klar gepredigt wird. Ja? Wer es gerne ausprobieren will in der unbiblischen Weite, es gibt tausende von Angeboten. Ja? Kein Problem. Aber das, was am Ende für dein geistliches Leben rauskommt, das wird nicht gut sein. Das kann ich garantieren. Ja? Wir müssen uns an das Wort Gottes halten und wir müssen auch dankbar sein und beten für die Gemeinden, die dieses Wort heute noch festhalten. Und es gibt ganz starke Strömungen, die an jeder bibeltreuen Gemeinde rütteln und ziehen und alles ein bisschen weiter, ein bisschen lockerer und macht doch da mal eine Ritze auf für die charismatischen Lieder und öffnet dort doch mal das Fenster für ein bisschen Allversöhnung oder Ökumene. Und wohl der Gemeinde, wo Brüder wachen und sagen, die Türen bleiben zu. Sind offen für jedes wahre Kind Gottes, das es ernst meint mit dem Herrn. Sperrangel weit offen, aber zu für jede Irrlehre und zu für die falschen Einflüsse in unserer Zeit. Solche Gemeinden gibt es immer seltener. Ihr Lieben, ich komme relativ viel rum in ganz Deutschland und auch drüber hinaus. Ja? Und ich sehe, dass die Gemeinden weniger werden, dass auch konservative Gemeinden, Brüdergemeinden, russlanddeutsche Gemeinden, die vor 20, 30 Jahren klar gestanden sind, plötzlich anfangen, sich der Ökumene und der Bibelkritik zu öffnen und sagen, ja, wir müssen mit der Zeit gehen, unsere Jugend läuft uns sonst weg. Und dann läuft ihnen die Jugend erst recht weg. Ja? Weil Weltförmigkeit können die anderen besser, die Charismatiker. Ja? Da ist jeder Russlanddeutsche und jede Brüdergemeinde immer noch ein Schuljunge dabei. Ne? Das kriegen die nicht so gut hin wie die anderen. Aber wenn man erstmal auf dem schiefen Weg ist, dann geht es oft auf diesem Weg weiter. Ja? Und deswegen einfach als Ermutigung. Ich persönlich glaube, dass es ein Segen für jeden von uns ist, wenn wir in einer engen, bibeltreuen Gemeinde sind. Ja? Und das andere ist, ich glaube auch, dass es Gott und Christus sehr, sehr wohlgefällig ist, wenn wir in unserem Gemeindeleben wirklich das Wort Gottes noch ernst nehmen. Wenn wir ihm treu sind Die Charismatiker reden von Liebe zu Christus und die sagen, wenn einer erschlagen auf dem Boden liegt und zappelt und schreit und stöhnt wie ein Stier, dann liebt er Christus und dann wird er durchströmt von einer mystischen Liebe zu Christus. Ja? Aber ihr Lieben, in Johannes 14 steht, wer mich liebt, hält meine Gebote. Ja? Und deswegen glaube ich das alles nicht, sondern die Liebe zu Christus äußert sich darin, dass wir dem Wort Gottes gehorchen, auch dort, wo es zum Beispiel in der Frauenfrage heute total unpopulär ist, wo alle Welt sagt, ganz anders. Ja? Und solche Gemeinden sucht der Herr, weil sie ihm wohlgefällig sind, weil sie wirklich auch das leben, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Ich möchte vielleicht zum Abschluss einfach nochmal Offenbarung 3, dieses Sendschreiben an Philadelphia, auszugsweise vorlesen. Da wird eigentlich im Grund prophetisch diese treue Gemeinde, der treue Überrest der Gemeinde in der Endzeit angesprochen. Nicht, dass wir uns brüsten dürften, wir sind Philadelphia, ja, das wäre knallharter Hochmut. Das ist nicht der Fall, sondern wir dürfen das als eine prophetische Ermutigung nehmen, diesen Weg zu gehen und dann wird der Herr mit uns sein und uns segnen. Offenbarung 3, Abvers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, das ist eine Botschaft der Ermutigung, die der Herr Jesus, der Verherrlichte, an die kleine Schar von treuen Christen richtet, die in der Endzeit noch wirklich ihm treu nachfolgen. Sie haben eine kleine Kraft. Sie schwimmen gegen den Strom. Aber der Herr hat Wohlgefallen an ihnen. Er will sie bewahren, weil sie sein Wort bewahren. Und wir wollen doch zu dieser kleinen Schar gehören. Und wollen wissen, dass der Weg der Absonderung, der Weg der Treue, der Weg auch der Ganzhingabe genau der Weg ist, wo wir wirklich die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus voll genießen können. Wo wirklich der Herr uns nahe ist und wo wir auch die Hilfe und den Segen des Herrn in ungeminderter Weise erleben werden und erfahren werden. Und der Herr wird uns auf diesem schwierigen, steinigen, steilen Weg beistehen. Und das ist eine ganz kostbare Erfahrung. Und in diesem Sinn möchte ich uns Mut machen, dass wir wirklich auch bei diesen uralten biblischen Grundsätzen bleiben, auch wenn sie heute nicht mehr zeitgemäß scheinen. Dem Herrn Jesus gefallen sie, er hat sie uns gelehrt und wir wollen ihm treu nachfolgen. Amen.